Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, alle suchen etwas. Eine Arbeitsstelle, einen neuen Partner, ein neues Auto, einen günstigen Flug, den Traumurlaub fürs nächste Jahr. Und inzwischen geht das alles online, ziemlich schnell und komfortabel. Ja, alle suchen etwas, nur nicht unbedingt Gott. Man sagt, heute leben in Deutschland einige Menschen, bei denen schon in zweiter, wenn nicht in dritter Generation, die Suche nach Gott abgebrochen ist. Und Gott, der scheint sich zurückgezogen zu haben. Keine öffentlichen Auftritte, keine spektakulären Wunder, keine Werbekampagne, ja, wo ist er? Maria macht eine überraschende Erfahrung, nämlich, dass Gott ganz plötzlich, ganz unerwartet sich bemerkbar machen kann und dass er einem ganz schön auf den Leib rücken kann, wenn man gar nicht auf der Suche ist. Von Maria wissen wir nicht, dass sie ein ganz besonders frommes Leben vorher geführt hätte. Sie war jung. Man nimmt an, vielleicht zwischen 14 und 19 Jahre alt, ihr Leben verlief völlig normal, unspektakulär. Sie hat unbekannt, unbeachtet gelebt in einer Kleinstadt. Und wie sah ihre Zukunftsperspektive aus? Naja, sie würde in absehbarer Zeit ihren Verlobten heiraten, den Josef, und dann hoffentlich Kinder bekommen. Und dann mischt sich Gott aus heiterem Himmel in ihr Leben ein. Bekommt unerwarteten Besuch, und dieser Besuch macht deutlich, Gott hat etwas mit dir vor. Und Gott hat einen Spezialauftrag für dich, einen Auftrag, der dein Leben total, komplett verändern wird, umkrempeln wird und dich in große Schwierigkeiten bringt. Und trotzdem antwortet sie diesem göttlichen Nachrichtensprecher, mir geschehe, wie du gesagt hast. Allerdings ist es nicht die erste Antwort, denn zuerst einmal stellt sie natürlich die wichtige Verständnisfrage. Wie soll die Jungfrau zum Kind kommen? Das geht doch gar nicht. Liebe Gemeinde, auch wenn Maria als Gottesmutter eine einzigartige Aufgabe hatte, dennoch ist sie, denke ich, in einer gewissen Weise ein Prototyp für alle Christen. Denn sie wurde erstens, sie wurde von Gott entdeckt, zweitens, sie wurde von Gott beschenkt und drittens, sie wurde von Gott gebraucht. Und das trifft in der einen oder anderen Weise, denke ich, auf alle zu, die mit Jesus unterwegs sind. Sie wurde erstens entdeckt. Und das war kein Casting, wie bei Schauspielern üblich, für den neuesten Hollywood-Film. Es war auch keine Auswahl vor laufender Kamera, wie bei Deutschland sucht den Superstar. Es war auch kein Preiswettbewerb wie bei Jugend forscht, sondern es gab überhaupt keine Voraussetzungen, besonderen. Keinerlei Empfehlungen, keinerlei Begründungen. Sondern es heißt einfach, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in die Stadt, in eine Stadt nach Galiläa, die heißt Nazareth. Der Weg führt nicht in die Weltmetropole Rom. Er führt nicht in die Hauptstadt Jerusalem, er führt nach Nazareth in Galiläa, Provinz. Und der Gabriel erscheint dort scheint nicht im Königspalast, nicht mal im Tempel, sondern in einem einfachen Haus. Er besucht keinen Priester beim Gottesdienst, sondern ein junges Mädchen, vielleicht bei der Hausarbeit. Er hat eine Adresse mitbekommen, Nazareth in Galiläa, Maria, die Verlobte des Josef. Und als dann dieser Bote Gottes den Raum betritt, da erschrickt die Maria, aber sie erschrickt. Das ist interessant, wenn man diese Geschichte dort liest, da gibt es einen Satz, der deutlich macht, sie erschrickt nicht über sein Auftreten, sondern sie erschrickt über seinen Gruß. Das heißt, nicht alle Engel haben Flügel, nicht alle Engel erscheinen in großer Macht und Herrlichkeit. Der Gabriel, der kommt anscheinend in der Gestalt eines jungen Mannes, vielleicht aus der dortigen Gegend, heute würde er im Anzug kommen, eines Bankers oder in Blue Jeans und Lederjacke. Das Besondere war nicht sein Aussehen. Das Besondere war sein Gruß. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und das war deswegen so besonders, weil in der damaligen Gesellschaft Frauen quasi unsichtbar waren. Sie kamen in einer Männergesellschaft nicht vor. Und schon der Gruß des Engels macht deutlich, dass Gott das anders sieht. Man hat Frauen damals überhaupt nicht begrüßt. Und sie wird angesprochen, sei gegrüßt, du Begnadete. Und das war der Gruß, die Grußformel für angesehene Männer in der damaligen Gesellschaft. Und deswegen erschrickt sie. Sei gegrüßt, chaire, freue dich. Und das erinnert an eine Stelle im Alten Testament beim Propheten Zacharja. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und ich will bei dir wohnen, spricht der Herr. Maria erschrickt, weil sie ahnt, dass der Bote mit einer Hammerbotschaft kommt. Und sie erschrickt, weil sie angesprochen wird als Begnadete. Begnadet heißt ja keine Voraussetzung. Keine Bedingung, völlig grundlos, entdeckt, beschenkt, gebraucht. Maria ist nicht die Gnadenreiche, wie sie dann in der späteren kirchlichen Tradition gesehen wird. Sie ist auch nicht die Himmelskönigin, die viel mehr Gnade hat, als sie überhaupt für sich selber braucht und deswegen die Gnade noch an die anderen armen Gläubigen verschenken kann. Sondern sie ist eine Frau, die selber Gnade braucht. Sie fühlt sich gering, armselig, bedürftig und in ihrem Lobgesang spricht sie das ja aus und sagt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und da wird wieder einmal deutlich, welches Berufungsprinzip bei Gott gilt. Paulus sagt nachher im 1. Korintherbrief, seht, liebe Brüder und Schwestern, eure Berufung an. Nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene, sondern was schwach ist, was nicht stark ist, was gering ist, das hat Gott erwählt. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er hat sie angesehen. Und liebe Gemeinde, das trifft auch auf uns zu. Er hat uns angesehen. Er sieht uns an. Wir sind Privilegierte. Gott hat ein Auge auf uns geworfen. Er sucht uns, er besucht uns und findet uns. Er hat ein tiefes Interesse. Und er hat Großes vor. Er hat auch Großes mit Ihnen, mit dir vor. Er will etwas machen aus dir und deinem Leben. Der Herr ist mit dir. Und so sehen wir, Maria wurde entdeckt und als Prototyp des Gläubigen zeigt sie, du bist angesehen. Und du wirst und du wurdest von Gott entdeckt. Zweitens, beschenkt. Maria wird durch die Geburt von Jesus beschenkt. Und der Gabriel stellt vor, wer dieses Kind ist. Er heißt Jesus. Jesus, der Sohn des Höchsten, der Sohn Gottes, der König auf dem Thron Davids in Ewigkeit. Ein Reich baut er auf, das kein Ende hat. Machtvolle Beschreibungen. Und das steht in einem richtigen, krassen Kontrast zu dem, wie viele ja auch heute Jesus sehen. Es gibt heute unglaublich viele Jesus-Light-Versionen. Ein Häppchen von Jesus, Jesus der Lehrer, Jesus der gute Mensch, Jesus der Lebensberater, Jesus der Gesellschaftsreformer, Jesus der Humanist. Aber wir brauchen keinen neuen Religionsstifter mit neuen Lehren. Wir brauchen keinen Guru mit Tipps zur Lebensbewältigung. Wir brauchen keinen Moralprediger. Wir brauchen einen Retter, der von Sünden und Bindungen befreit, den Sohn Gottes, der alles im Griff hat. Wir brauchen den König, der wirklich Macht hat, der befiehlt, herrscht und regiert. Wir brauchen einen Jesus, der klarkommt, auch mit Brüchen, mit Irrtümern und Schwälern in der Biografie. Wir brauchen einen, der unser Leben durchhält und im Sterben noch festhält. Nur der kann Kraft geben. Und der Engel Gabriel sagt, er wird groß sein. Und das ist das Entscheidende und Wichtige. Jesus muss in unserem Leben wieder neu in den Blick, in den Fokus kommen. Groß werden, damit das andere kleiner wird. Und wenn Jesus in unserem Leben groß wird, dann wird anderes klein und dann wird auch wieder klar, dass wir die Zeit für das Wesentliche haben. Und dann würden wir das nicht mehr erwarten können, bis er wiederkommt und sein ewiges Reich aufbaut. Maria fragt dann natürlich zurück, ja, wie soll das denn zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und da steckt nicht Zweifel dahinter oder Unglaube, sondern sie möchte das einfach wissen, weil ihr die Fantasie fehlt. Wie soll das gehen? Wie soll das zugehen? Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt. Es gibt ja viele Menschen, die haben ein Problem mit der Jungfrauengeburt. Es gibt auch manche Leute, die sagen, diesen Satz im Glaubensbekenntnis spreche ich nicht mehr mit. Ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und dann gibt es manche Theologen, die machen da so verschiedene Verrenkungen, weil das natürlich unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und dann haben manche Theologen gesagt, man muss das anders übersetzen, diese Prophetie bei Jesaja 7. Da heißt es ja, darum wird euch der Herr ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Und dann sagen manche, ja, man muss nicht das übersetzen mit Jungfrau, sondern einfach mit junge Frau. Eine junge Frau wird ein Kind gebären. Was soll das für ein göttliches Zeichen sein? Eine junge Frau? Das passiert milliardenfach. Das ist kein Wunder. Wie soll das für ein Hinweis sein? Aber die eigentliche Frage, die da dahinter steckt, hinter diesem Zweifel, ist ja eine ganz andere. Die eigentliche Frage heißt, wie groß ist Gott? Wie groß ist Gott? Was trauen wir Gott zu? Was kann Gott und wo muss Gott passen, weil er einfach an seine Grenzen kommt? Wie viel schöpferische, wie viel kreative, übernatürliche Kraft besitzt Gott? Ein Bibelausleger hat deswegen gesagt, unter allen Wundern, von denen in der Bibel berichtet wird, ist das Wunder Gottes an Maria das Größte und das Herrlichste. Der Körper der Maria wird quasi zur Umkleidekabine, in der der ewige Sohn Gottes seine göttliche Gestalt auszieht und seine menschliche Gestalt annimmt. In einem unserer Weihnachtslieder wird das so beschrieben, den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Mariens Schoß. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewige Gut. Die Jungfrauengeburt, sie sagt aus, dass hier einer zur Welt kommt, der ganz Gott ist und ganz Mensch. Hat keinen menschlichen Vater, sondern Gott, aber er hat eine menschliche Mutter. Und genau, liebe Gemeinde, diese Kombination, die war nötig, damit Jesus seine Rettungsmission ausüben konnte. Jesus musste zwar als Mensch zur Welt kommen, aber damit er uns von der Sünde befreien kann, vom Tod befreien kann, muss er ohne Sünde sein. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn beide Elternteile sündige Menschen gewesen wären. Wenn Jesus sozusagen ein weiteres Glied in des Menschengeschlechts gewesen wäre, das durch die Erbsünde verdorben ist. Aber gegen allzu viel menschliche Neugier wird dieses göttliche Geheimnis ganz behutsam beschrieben. Es ist nicht einmal von einer Zeugung durch den Heiligen Geist die Rede, sondern von einer Überschattung, einer leisen Berührung. So wie am Anfang im ersten Buch Mose, wie es dort heißt, dass der Geist Gottes am Anfang der Schöpfung über der Urflut schwebte und brütete. Und dieses gewaltige Wunder, das ist ohne Analogie. Ein Geheimnis, ein Schöpfungsakt Gottes. Selbst der Mediziner Lukas will hier nichts erklären, er schweigt. Wie soll das zugehen, sagt Maria. Meine liebe Gemeinde, diese Frage, die können wir auch stellen, wenn wir fragen, wie soll das eigentlich zugehen, dass ein Mensch Christ wird? Dass ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Und da ist wieder Maria der Prototyp eines Gläubigen. Wer zum Glauben kommt, der wird mit Jesus beschenkt. Jesus nimmt durch den Heiligen Geist sozusagen Raum in unserem Leben, in unserem Herzen ein. Und beim ersten Pfingstfest, da haben die Predigthörer gesagt, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann sagt Petrus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird. Merkt ihr?
Der Heilige Geist, der über euch kommen wird, wie bei Maria. Klingt ganz ähnlich, wie bei dieser Geburtsankündigung. Maria wird von Gott entdeckt, von Gott beschenkt. Und es soll deutlich werden, Jesus kann und soll auch in uns geboren werden, in uns leben, beschenkt. Und drittens gebraucht. Auch da ist Maria ein Prototyp des Glaubens, denn sie sagt, ja, ich bin des Herrn, Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ohne Maria oder eine andere Frau wäre der Sohn Gottes nicht als Mensch auf die Welt gekommen. Gottes Wille war das, dass er als Mensch kommt. Er begibt sich in diesen, sozusagen in den Leib dieser Frau, kommt zur Welt. Gott braucht Menschen, um seinen Willen tun zu können. Er braucht uns, er braucht sie, er braucht dich und mich, damit andere Menschen mit Jesus in Kontakt kommen, damit sie von ihm hören, ihm begegnen, ihm nachfolgen. Jesus braucht uns, damit sein Reich gebaut wird. Das tut er nicht ohne uns, so hoch adelt er uns. Und so ist Maria bereit, eine dienstbare Magd, ein verfügbares Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Sie stellt sich zur Verfügung ohne Vorbehalt und lässt sich damit auf eine ungewisse Zukunft ein. Ja, sie geht einen Weg, der sehr risikoreich ist, einen Weg, der auch zum Unverständnis führt, und fast wäre ja ihre Verlobung geplatzt. Maria, jung, unerfahren, sie folgt der Berufung. Sie hört nicht auf die Stimmen der anderen Menschen. Ein Riesenschritt, dem Engel zu glauben und nicht ihrem Verstand, nicht dem, was andere Menschen sagen. Die anderen sagen, sei nicht dumm. Setz nicht deinen guten Ruf aufs Spiel. Lass dir nicht deine Zukunft ruinieren. Aber sie merkt wohl dort schon, dass ihr Leben jetzt einen ganz anderen, einen viel, viel tieferen Sinn bekommt, dass jetzt Gott an ihr, durch sie wirken kann, dass sie eine ganz wichtige Rolle spielen wird im göttlichen Rettungsplan. Eva von Thiele Winkler, sie wuchs als Adelige auf Schloss Michowitz in Schlesien. Und dieser Eva von Thiele Winkler, der hat es an nichts gefehlt. Aber dann kam sie zum Glauben an Jesus und auf einmal sah sie die Welt, die Menschen mit ganz neuen Augen. Und sie hat geschrieben, im Geist sah ich, was ich früher kaum bemerkt hatte. Ich sah die Not in meiner Heimat und ich wusste jetzt, wozu ich lebte. Es gab Arbeit für mich in dieser Welt. Jesus Christus hat mich gesucht, gefunden, berufen und in die Nachfolge in den Dienst gestellt. Und von da an hat sich Eva von Thiele Winkler gekümmert, mit dem ganzen Einsatz ihres Lebens um die Armen. Zunächst hat sie eine Suppenküche, eine Krankenstation eröffnet. Im Jahr 1890 das Haus Friedenshort, das war eine Anlaufstelle für Kinder, für alte, für kranke Frauen. Dann kommt später die Gefangenenseelsorge hinzu und am Schluss auch noch die äußere Mission und es wurde eine Schwesternschaft gegründet. Als Eva von Thiele Winkler im Jahr 1930 starb, da wurde auf ihren Grabstein diese beiden Worte aus unserem Bibelabschnitt eingemeißelt, auf Lateinisch. Ancilla Domini, Magd des Herrn. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, Ancilla Domini. Ja, liebe Gemeinde, so kann das Leben eines Menschen aussehen, der sich Gott ganz zur Verfügung stellt. Der merkt, ich bin entdeckt, ich bin beschenkt und ich werde gebraucht. Und alle, die Gott dienen wollen, sagen Amen.